Die Mutter von Henry Ironside war ein sehr bekannter Evangelist und Prediger. Hat mal gesagt, wenn man über Bekehrung redet, dann kann man entweder in Johannes 3 oder in Römer 3 anfangen. Und das ist eine Aussage, die ich, bevor ich sie gelesen hatte, auch schon irgendwie selber festgestellt hatte beim Studieren von Gottes Wort. Und wir wollen heute in Johannes 3 reingucken. Und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Ganz klar das Thema Neugeburt, was einfach das Thema von Johannes 3 ist, in Hinsicht auf die Erlangung des ewigen Lebens, aber auch, was wir als Gläubige, die von Neuem geboren sind, aus diesem Kapitel einfach an Kraft schöpfen können. Und dazu möchte ich noch, das ist keine Begebenheit, eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, weitergeben. Manchmal ist es so, dass Gott schon mal an unsere Herzenstür klopft und er stellt irgendein Thema vor unser Herz und in dem Fall ich achte das Thema gering, ich interessiere mich nicht dafür. Ja, irgendwie denke ich, ja, das ist jetzt nichts für mich, was soll ich damit anfangen? Und so ging es mir mit dem Thema Auserwählung. Ich las mal irgendwo ein Büchlein und dann stand da, was für ein Segen in der Lehre von der Christ, von der Auserwählung liegt und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, das kann ich nicht verstehen, habe ich gedacht, was soll, mir war klar, dass es so ist und das war auch völlig akzeptiert in meinem Herzen, aber ich konnte mit dem Thema nichts anfangen. Das hat in mir kein Segen hervorgebracht, ich habe mich nicht darüber gefreut und ich habe es einfach ignoriert. Dann habe ich mir immer gedacht, ja, so viele Gläubige, ernste Gläubige kriegen sich in die Haare wegen diesem Thema, weil sie es vielleicht überbetonen in die eine oder in die andere Richtung. Habe ich mir immer gedacht, was soll für ein Segen in diesem Thema liegen? Und ich habe es beiseite gelassen. Aber es ist oft so, dass Gott uns dann doch immer wieder dahin schiebt einfach. Wenn er etwas zeigen möchte, dann möchte er etwas zeigen und ihn interessiert es nicht, ob es mich interessiert, wenn ich das so sagen darf. Und er hat mich immer wieder dahin geschubst. Und wenn man sich mit dem Thema Auserwählung beschäftigt, kommt man auch unter anderem bei Johannes 3 vorbei. Wir werden nachher noch sehen, warum. Wobei Auserwählung nicht unser Thema sein soll. Worauf ich hinaus möchte ist, parallel hatte ich immer wieder Probleme mit der Sicherheit meines Heils. Und ich glaube, dass es durchaus vielen Gläubigen immer mal wieder in Abschnitten in ihrem Leben gibt, wo sie verschiedene Schwierigkeiten haben mit der Sicherheit ihres Heils, ob sie sich richtig bekehrt haben, ob sie auf ewig gerettet sind, wie auch immer. Die Aspekte sind sehr unterschiedlich, gibt auch unterschiedliche Ursachen. Ich kann aber eins sagen, als ich mich mit dem Thema Auserwählung beschäftigte und auch in Johannes 3 vorbeikam, habe ich festgestellt, dass das einer der wesentlichsten Bausteine meines persönlichen Wandels war, um Heilsgewissheit zu erlangen. Und deswegen soll es heute hier eigentlich natürlich um den Bibeltext gehen, aber besonders mit den zwei Aspekten, ja, wie werde ich von Neuem geboren und wie kann ich als Gläubiger von diesem Text profitieren? Und es gibt ganz viele Sachen, wie wir profitieren können. Unerschöpflich dieses Kapitel, aber auch besonders ein wenig unter dem Aspekt Sicherheit und Unverlierbarkeit, möchte ich sagen, unseres Heils. Wir lesen als erstes mal den Abschnitt Johannes 3, die Verse 1 bis zu diesem sehr bekannten Vers 16. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wer aber aus dem Fleisch geboren ist, was aber aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr das glauben? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn wir vom Thema Errettung, Bekehrung reden, dann haben wir ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten, die auf eine gewisse Art und Weise alle dasselbe meinen, aber doch nicht hundertprozentig eigentlich dasselbe sind. Ja, wir reden, wie gesagt, Bekehrung, Errettung, wir reden von Heil annehmen und so weiter und so fort. Und eigentlich ist unsere Bekehrung ja ein besteht aus verschiedenen, es kommen verschiedene Sachen zusammen. Wir tun Buße, wir glauben, wir werden von Neuem geboren, wir bekennen Sünden, wir verstehen, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann man sagen, jemand ist wirklich 100, es ist der Prozess der Bekehrung, ist quasi abgeschlossen. Und wir wissen auch, dass das unter Umständen sich manche Dinge sich auch über einen Zeitraum ziehen können. Es muss nicht bei jedem Menschen alles von einer Sekunde auf die andere geschehen. Ich sage ein Beispiel. Kinder, die sich bekehren, ich sage jetzt mal bekehren, die von Neuem geboren werden, darauf möchte ich nämlich gleich hinaus, ja, die haben wahrscheinlich mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren nicht verstanden, im Sinne von Römer 3, wie tot sie wirklich waren, in Schuld und Vergehung verstrickt, wie sie sich versündigt haben gegen Gott, dass in ihnen wirklich gar nichts Gutes wohnt und so weiter und so fort. Ich befürchte, manch Gläubiger, manch erwachsener Gläubiger hat das noch nicht mal ganz verstanden, wie sehr wir wirklich, dass gar nichts in uns gut war, dass wir nicht mehr wollten, zu Gott zu kommen und so weiter und so fort. Und doch sind wir der festen Überzeugung, dass Kinder sich bekehren können. Und oft ist es dann so, im Laufe ihres Lebens ist ein Prozess, wo der Herr sie auch dahin führt, zu erkennen, wirklich wie sehr sie sich gegen ihn versündigt haben und so weiter und so fort. Und wir reden ja aber oft von, wir möchten ja quasi, dass jemand, wenn ich das so platt sagen darf, in den Himmel kommt. Ja, wir denken ja oft bei Errettung oder bei Bekehrung an die Errettung vor dem ewigen Gericht. Das ist aber einfach ein ganz kleines bisschen etwas anderes als der Christ, der im vollen Wuchs dieses komplette Erlösungswerk für sich in Anspruch genommen hat. Und so ist, glaube ich, eigentlich die richtige Frage, wenn wir wissen möchten, ob jemand das Werk des Herrn Jesus für sich in Anspruch genommen hat, bist du von Neuem geboren. Das steht am Anfang. Ohne Neugeburt. Alles andere ist eine Folge des neuen Lebens und der Neugeburt. Niemand wird mit dem Heiligen Geist versiegelt, der nicht von Neuem geboren ist. Ich denke sogar, dass wir sagen können, niemand glaubt oder tut Buße, ohne dass er von Neuem geboren ist. Es ist etwas, was wir nicht zeitlich auseinander dividieren können, weil es ein Werk Gottes ist, wie wir noch sehen werden. Also der Ursprung allen neuen Lebens ist die Neugeburt. Und das ist das Thema auch hier in Johannes 3. Und es geht los, dass der Nikodemus, ein Oberster der Juden, bei Nacht zu dem Herrn kam. Das hat schon oft mein Herz erwärmt, wenn ich ehrlich bin. Er traute sich ja offensichtlich nicht, bei Tag zu kommen. Er war ein Oberster der Pharisäer, wahrscheinlich ein hoch angesehener Mann im Volk. Und er hatte festgestellt, mit dem, was mich bewegt, bin ich bei meinen, ich meine das nicht abwertend, Pharisäerkollegen, keine Antwort. Ich komme nicht zurecht mit dem, was mich bewegt. An wen wandte er sich? An den einzigen, wo er Antworten bekommen konnte. Er wandte sich an den Sohn Gottes, auch wenn hier klar wird, dass ihm nicht so ganz klar war oder er es nicht einsehen wollte so ganz, dass er der Sohn Gottes war. Aber, und das ist das Entscheidende, er kam. Er setzte sich in Bewegung und kam bei Nacht zu dem Herrn Jesus. Und wie üblich fing er mit einem Kompliment an. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und dann der Herr. Die Antwort ist ja wirklich nicht die Antwort auf die Anrede des Nikodemus, sondern sie mag uns ja vielleicht sogar etwas direkt oder wir würden auf jeden Fall, ich würde mich nicht trauen, jemand so zu antworten, der mich begrüßt, einfach quasi ignorieren, was er sagt und sofort zur Sache zu kommen. Das tut der Herr aber. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann frage ich mich, was der Nikodemus sich so gedacht hat, als er das gehört hat. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jetzt müssen wir ganz kurz Reich Gottes. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, kennen wir das Reich Gottes in der Schrift in drei verschiedenen Erscheinungsformen. Das Reich Gottes, als er Herr auf der Erde war, sagte er, das Reich Gottes ist unter euch. Es war da. Dann finden wir das Reich Gottes in dieser geheimnisvollen, verborgeneren Form, zumindest was die wahren Gläubigen angeht, wie es in der jetzigen Zeit existiert. Die Gleichnisse reden sehr viel davon. Es gibt aber auch noch das Reich Gottes, was noch zukünftig ist, das tausendjährige Reich. Und das war mit Sicherheit das, woran Nikodemus dachte, wenn er Reich Gottes hörte. Er dachte vielleicht nicht an Reich Gottes, an das tausendjährige Reich, aber er dachte an ein Reich Gottes, wo der Messias regiert und wo er hier gerade gesagt bekommt, dass er es nicht mal sehen kann, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Und ich könnte mir vorstellen, das war innerlich ein sehr einschneidender Satz, den er da zu hören bekam, weil das war ja schlussendlich die jüdische Hoffnung, war die Herrschaft des Messias im Reich Gottes, im tausendjährigen Reich. Er kann es nicht mal sehen. Und wir lesen da oft drüber weg, aber wir sollten uns bewusst machen, dass das wortwörtlich gilt. Niemand wird das tausendjährige Reich Gottes sehen, der nicht von Neuem geboren ist. Und insoweit ist das hier ganz wortwörtlich richtig. Niemand, der jetzt lebt, wird das Reich Gottes sehen, ohne von Neuem geboren zu sein. Er wird nicht mehr auf dieser Erde sein, wenn das Reich Gottes aufgerichtet wird. Noch jemand, der sich in der Drangsalszeit nicht bekehrt hat, wird auch nicht das Reich Gottes sehen. Die Matthäus 25, 26 belehrt uns klar darüber. Wenn der Herr wiederkommt, wird er die, die nicht sein nehmen, nehmen und dem Gericht übergeben, auch wenn das Gericht nicht direkt ausgeführt wird. Im Reich Gottes wird wortwörtlich, es wird niemand sehen, der nicht von Neuem geboren ist. Und diese Botschaft, die Nikodemus gilt, gilt schlussendlich auch jedem Menschen heute in gleicher Weise. Bist du nicht von Neuem geboren, wirst du das Reich Gottes nicht mal sehen. Das ist eine ganz ernste Botschaft und ich bin sicher, dass Nikodemus diese Botschaft ins Mark getroffen hat. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Der Vers 4 zeigt ganz klar, dass Nikodemus eben nicht von Neuem geboren ist. Ihm liegt völlig fremd. Er denkt sofort an seinen tatsächlichen Körper. Er denkt, ja, wir schmunzeln darüber. Aber und ich gebe zu, ich habe durchaus auch schon geschmunzelt, wenn ich das gelesen habe. Aber wir gucken ja aus einer ganz anderen Brille. A, wir sind von Neuem geboren, sofern wir gläubig sind. Wir haben den Geist Gottes, wir haben das abgeschlossene Wort Gottes. Unser Blick ist ein ganz anderer, das hatte Nikodemus nicht. Aber es macht einfach klar, dass er auch gar nicht befähigt war, so zu denken. Und das ist ein sicheres Kennzeichen, dass jemand überhaupt nicht von Neuem geboren ist, wenn er überhaupt nicht dazu in der Lage ist, geistlich, geleitet durch den Geist Gottes, zu denken und zu sehen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was Gottes ist, sagt uns Gottes Wort. Das ist eine ganz klare Grundregel. Also, wenn jemand ein völliges Unverständnis gegenüber allen Wahrheiten von Gottes Wort hat, dann ist das ein ziemlich sicheres Kennzeichen, dass kein neues Leben existiert. Weil neues Leben sorgt dafür, dass ein Verständnis geistlicher Wahrheiten, wenn auch vielleicht ein kleines oder ein einfaches, aber ein gewisses da ist. Der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ich denke mir so oft, wenn ich das hier lese, Simon, würdest du das doch einfach mal ein für alle Mal für dich in deinem Leben verstehen, was hier steht. Neugeburt ist keine Verbesserung von irgendetwas. Es wird nicht der alte Mensch genommen und der wird verbessert oder verschönert oder irgendwie passend gemacht. Was Fleisch ist, ist Fleisch und es bleibt Fleisch. Kann Gott nichts mit anfangen? Gar nichts. Bleibt auf ewig verloren, ist ewig unnütz. Und für uns Gläubige, unser Fleisch ist auf ewig unnütz für Gott. Alles, was wir hier im Fleisch tun, ich möchte fast sagen, das sieht Gott nicht mal. Das kann er nicht gebrauchen. Das kommt aus der toten, aus der alten Natur, völlig unbrauchbar für Gott. Und genauso der Gegensatz, was aus Geist geboren ist, ist Geist. Das steht genauso unumstößlich auf der anderen Seite. Was aus dem Geist kommt, was aus Gott kommt, ist göttlich. Dieses neue Leben, es ist göttlich. Es ist ein ganz neues Leben. Da ist nichts Schlechtes dran. Das kann nicht von uns verdorben werden. Das ist nicht mangelhaft. Das kann nicht verloren gehen. Es ist göttlichen Ursprungs. Das ist wirklich, dass wir das, ich wünsche mir so sehr, dass wir das wirklich verinnern, diese zwei Gegensätze, das eine völlig unbrauchbar und das andere zu jedem guten Werke befähigt und nützlich. Und wir können nur in dem einen oder in dem anderen. Alles, was wir tun, hat entweder mit dem Fleisch zu tun oder mit dem neuen Leben zu tun. Und da müssen wir uns wirklich fragen, was lassen wir sprudeln in uns? Wir können nicht beides. Entweder es ist Fleisch und es ist Tod, oder es ist Geist und es ist Leben. Es gibt nichts anderes in unserem Leben. Ich sage es mir zuallererst, dass ich das wirklich Tag für Tag verinnerlichen möchte. Ich glaube, ich und wir alle würden vor vielen Schwierigkeiten bewahrt werden, wenn wir uns das vor Augen halten würden. Es gibt nichts anderes. Dann sagt der Herr weiter, verwundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus hatte sich ja schon verwundert. Deswegen sagte der Herr, verwundere dich nicht, weil dem Nikodemus kam die ganze Sache schwierig vor. So möchte ich mal sagen. Und es geht ja auch unten, kommt das in Vers 9 ja auch nochmal zum Ausdruck. Er hatte diese Sicht nicht. Und auch ganz ehrlich, auch für uns als Gläubige, wie das mit der Neugeburt so genau funktioniert, wenn ich das sagen darf, ich denke, es wird niemanden geben, der es erklären kann, weil es einfach ein Geheimnis ist. Und was hier steht ist, es ist ein Akt göttlicher Souveränität. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es ist ein Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende. Und da kommt das besonders zum Thema Heilssicherheit ins Spiel, worauf ich hinaus möchte. Es gibt zwei große Pfade, sage ich mal, auf denen wir uns bewegen, die unser Leben beeinflussen. Und die Schrift lehrt ganz klar beides. Das eine ist unsere persönliche Verantwortung. Und die artikuliert die Schrift mit Tue, Buße und Glaube. Es ist die Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen, das zu tun. Tue, Buße und Glaube. Es wird keiner ohne Ausrede sein. Keiner wird auf Gott eine Schuld schieben können. Er hätte sich nicht bekehren können, weil Gott es nicht gewollt hätte. Das finden wir nirgendwo in Gottes Wort. An keiner Stelle steht das. Gott wendet sich an jeden Menschen. Tue Buße und glaube an das Evangelium. Das ist die Predigt der Apostelgeschichte, finden wir sehr oft. Und im Buch Hiob steht, dass Gott sich 2 oder 3 Mal an den Manne wendet, um seine Seele abzukehren von der Grube. Und wenn wir das lesen im Buch Hiob, dann stehen da verschiedene Dinge, wie Gott das tut, durch die Sprache seiner Schöpfung, durch die machtvolle Sprache der Umstände zum Beispiel und so weiter. Und es bringt gar nichts, wenn wir versuchen wollen, in unserem Verstand zusammenzuführen, was der menschliche Verstand nicht zusammenführen kann. Diese 2 Gleise, menschliche Verantwortung und göttliche Souveränität, es ist viel bemüht worden, diese Eisenbahnschienen, die quasi immer nebeneinander herlaufen, aber sich nie berühren. Und es ist vielleicht ein schwaches Bild, aber es ist eigentlich ein gutes Bild. Und für den schlichten Glauben ist das überhaupt gar keine Schwierigkeit, das auch anzunehmen, ohne dass wir daran eindringen können. Es bringt aber etwas mit sich, dieser Akt göttlicher Souveränität, die Neugeburt. Wir haben einfach überhaupt nichts damit zu tun, von dieser Schiene aus betrachtet. Es ist ein vollständiges Werk Gottes. Und da möchte ich drauf abstellen. In Johannes 1, da steht, so fiel ihn aber auf, nahm ab Vers 12, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nicht aus Gott geboren werden, die aus Gott geboren sind. Jeder Gläubige ist aus Gott geboren. Und egal, was kommen mag, dieses neue Leben ist unauslöschlich, weil es schlussendlich der Herr Jesus selbst ist, weil es in ihm ist. Es ist nicht wegen uns. Dass wir das doch verstehen mögen. Alleine das müsste uns so eine große Sicherheit geben, was unser Heil angeht. Dass es eben überhaupt nicht von uns abhängt. Es ist ein Akt, den Gott wirkt in seiner Gnade, wenn wir uns mit Buße und Glauben, so möchte ich an die Seite der Verantwortung appellieren, an ihn wenden. Früher wurde oft gesagt, und ich habe das Bild nie verstanden, bis zu dem Moment, wo ich mich hiermit beschäftigt habe, wenn der Christ oder der Ungläubige geht auf diese Tür zu, diese Tür, die der Herr Jesus ist, da steht oben drüber Glaube oder tue Buße. Und wenn er diese Tür durchschritten hat und er dreht sich um, dann steht auf der Rückseite der Tür auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und so ist es einfach. An den Ungläubigen wendet sich Gottes Wort mit der klaren Aufforderung, eindringlich, von, ich möchte fast sagen, von der ersten bis zur letzten Seite in einer gewissen Art und Weise, umzukehren und Buße zu tun, zu glauben an den Herrn Jesus. Und wer es einmal getan hat und betrachtet die Sache, diese Medaille, das wurde schon so oft bemüht, ich meine, wenn man die Medaille dreht, Man kann nie beide Seiten gleichzeitig sehen. Entweder man sieht von der einen Seite die Seite der göttlichen Souveränität oder man dreht die Medaille und sieht von der anderen Seite die menschliche Verantwortung, die da ist. Und wenn man quasi auf die kurze Seite der Medaille guckt, dann sieht man überhaupt nichts. Dann fängt man nämlich an, Zerrbilder miteinander zu vermischen und da kommt nichts Gutes bei heraus. Aber für den Gläubigen, der darf alle Sicherheit, alles gegründet sein, alle Freude auch daraus schöpfen, dass Gott ihn von Neuem geboren hat. Nicht er sich selbst, völlig unmöglich. Es liegt völlig außerhalb unserer Fähigkeiten, völlig außerhalb unseres Wollens, wenn wir Römer 3 hinzunehmen. Ja, da ist keiner, der Gott suche. Das ist der Mensch. Niemals wäre jemand von sich, wenn Gott uns nicht gezogen hätte. Wir wären alle verloren. Niemand wäre von selber auf diese Idee gekommen. Es ist eine große Gnade Gottes. Und der Nikodemus, der hat das ja verstanden mit dem Sausen des Windes. Ist ja bis heute ein Geheimnis. Niemand kann bis heute erklären, wo der Wind so richtig herkommt. Wir wissen zwar, er bläst aus der Himmelsrichtung oder aus der, aber warum und wieso und weshalb? Kein Mensch, kein Wissenschaftler kann das bis heute erklären. Und ich glaube, dem Nikodemus war das ein ganz klares, eindrückliches Bild, dass der Herr ihm sagte, verwundere dich nicht, es ist etwas, was aus Geist geschieht. Aber Nikodemus wollte es. Das lesen wir in Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Er war interessiert, möchte ich sagen, im positivsten, im besten Sinne interessiert, nicht irgendwie belanglos. Und es kann gar nicht anders sein. Wenn Gott anfängt, an den Herzen zu wirken und er fängt an, Interesse zu wecken an dem Herrn Jesus, an diesem Werk auf Golgatha, an dem Verlangen nach neuem Leben, nach Frieden im Herzen, nach Ruhe des Gewissens, wie auch immer Gott an den Sünder herantritt, ja, da wird auch Interesse da sein. Und Interesse, was zumindest zeitweise so ist, dass Gott es auch weiter benutzen kann. Wenn wir natürlich sein Reden beständig ignorieren, kann es auch sein, dass diese Tür sich schließt. Das ist auch ganz klar. Gott ist sehr gnädig und er tritt oft an den Sünder heran. Und ich bin persönlich davon überzeugt, ganz oft viel mehr als diese 2 oder 3 Mal. Wie viele Menschen kenne ich persönlich, wo der Herr sich über Jahrzehnte immer wieder gezeigt hat, geworben hat, gezogen hat, bewegt hat. Ich kenne jemanden aus Burbach, der hat da neben der Gemeinde gewohnt. 60 Jahre. 60 Jahre hat die Gläubigen gesehen, Sonntag für Sonntag. Hat ihnen alle Steine in den Weg gelegt, die man ihnen in den Weg legen konnte. Hat sie wirklich bedrängt und hat ihnen das Leben schwer gemacht. Und dann auf seinem Sterbebett hat er sich bekehrt. Das ist möglich. Gott ist so. Gott ist gnädig und Gott ist Liebe. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Dafür ist die Sache zu ernst. Und es gibt auch viele ernste Beispiele, wo auch junge Menschen kurz nach einem kurzen Leben aus dem Leben gerissen worden sind. Es ist Gott auch der Erhalter des Lebens. Er bestimmt über Tod und Leben. Und er hat uns die Möglichkeit, er gibt uns die Möglichkeit, uns zu bekehren. Ja, wir sollten es nicht gering achten. Es ist niemandem versprochen, dass er 90 Jahre alt wird, dass er fit ist im Kopf und sein Leben in Anführungsstrichen genießen kann auf eine weltliche Art und Weise und sich dann kurz vor seinem Ableben bekehrt. Und da möchte ich noch eins dazu sagen, das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Man verpasst viel für sein persönliches Leben. Ja, wirklich, ein Evangelist hat mal gesagt, die Fülle von Brot ist in dem Haus unseres Vaters. Und das gilt schon hier auf dieser Erde. Und es gibt Dinge, die können wir nur hier auf der Erde tun. Die können wir im Himmel nicht mehr tun. Lohn, ja, die Krone für die seine Erscheinung lieben und so weiter und so fort. Das kann man nur hier auf der Erde sammeln. Im Himmel wird nicht mehr gesammelt. Das ist vorbei. Und ich bin sicher, es gibt keinen Christen, der sagen wird, hätte ich mich doch nur gut 30 Jahre später bekehrt. Es gibt niemanden. Und ich kann nur aus meinem Leben sagen, ich habe mich früh bekehrt, aber ich habe viel Zeit meines Lebens verschwendet. Und es ist oft eine große Trauer darüber da, so viele Jahre ungenutzt verstrichen und verschwendet zu haben. Es soll keiner denken, das wäre eine gute Wahl oder das wäre etwas, was das Herz froh macht. Das Herz wird ja auch gar nicht befriedigt in dieser Welt. Da kann mir niemand erzählen, ich kenne aus meinem eigenen Leben, wer findet denn wirklich Erfüllung in dieser Welt, Zufriedenheit? Das gibt's doch alles gar nicht. Der Nikodemus hatte alles, was man haben kann nach damaligen Gesichtspunkten und doch zog es ihn bei Nacht zu dem, wo er sich Antworten erwartete. Dann kommt in Vers 10, wird der Nikodemus erschüttert. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, habe ich gedacht, woher soll der Nikodemus das eigentlich wissen? Dann irgendwann hat mich mal ein Bruder auf einen Bibeltext gestoßen, den wollen wir mal gerade lesen, aus Hesekiel 36. Ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Es war schon eine klare Andeutung dessen, was nötig sein würde, um in das Reich Gottes einzugehen. Weil da geht es hier im Prinzip drum, um das tausendjährige Reich, was nötig sein würde, um da rein einzugehen. Ich bin sicher, Nikodemus kannte die Stelle. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ich bin davon überzeugt, er kannte das Alte Testament wahrscheinlich auswendig. Weitestgehend auswendig. Aber er konnte keinen Zusammenhang herstellen. Er konnte das nicht zusammenbringen. Und ganz ehrlich, als ich die Stelle hier gelesen habe, und ich habe die Stelle gelesen, war mir das keine Schwierigkeit, das zusammenzubringen. Aber Nikodemus konnte nicht. Ihm fehlte offensichtlich etwas. Er hatte bis dato kein neues Leben. Und interessant ist, die Jünger in Johannes 2, Vers 17, da steht seine Jünger, aber erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Interessanterweise waren die Jünger dazu in der Lage, alttestamentliche Stellen auf das Verhalten des Herrn oder das, was er sagte, anzuwenden. War ein großer Unterschied zu Nikodemus. Sie waren Fischer, sie waren einfachste Leute und doch waren sie dazu in der Lage, Dinge des Alten Testamentes auf den Herrn, sein Leben, sein Verhalten, nicht alles. Wir finden auch andere Stellen, wo die Jünger Schwierigkeiten hatten. Aber ein Teil verstanden sie, und zwar mehr als die Pharisäer. Und es gab auch einen bedeutenden Unterschied. Die Jünger waren nämlich bis auf einen von neuem geboren. Das war das, was sie ganz klar unterschied. Und was, finde ich, auch sehr ermunternd ist. Es ist nicht wichtig. Also ich achte nicht gering Bildung, ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Verfechter davon, auch den Verstand, den Gott uns gegeben hat, auch gottgemäß zu benutzen. Und dazu gehört auch, sein Wort zu studieren, vielleicht auch Sekundärliteratur und so weiter und so fort. Aber es ist nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist, Verständnis kommt aus dem Wirken des Geistes Gottes aus dem neuen Leben heraus. Ja, auch wenn hier der Geist Gottes noch nicht in den Gläubigen wohnte, sie waren ja im Prinzip alttestamentlich Gläubige, sie standen ja auf der Basis noch des Alten Testaments, das Werk des Herrn war ja noch nicht geschehen, sie hatten nicht, in Pfingsten war noch nicht geschehen, und doch verstanden sie mehr als die, die den Herrn nicht kannten. Und dann geht's weiter in Vers 11, sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wer ist eigentlich wir? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Ich bin davon überzeugt, dass wir der Herr ist, dass wir Gott ist. Der Herr war der himmlische Zeuge. Er brachte Botschaft aus dem Haus seines Vaters. Er hatte Dinge gesehen. Er wusste Dinge und er hatte ein Zeugnis. Und sie nahmen es nicht an. Weder das Zeugnis der Propheten des Alten Testamentes nahmen sie an, noch das Zeugnis, was der Herr hatte. Oben in Johannes 2 steht, Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Ja, er wusste alles, er kannte den Menschen, ihm gab niemand Zeugnis, sondern er gab Zeugnis von dem, was aus dem Himmel ist, was himmlisch ist. Und der Vers 12 geht dann weiter. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Unergründliche Tiefe in diesem Vers. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel war, gerade nicht ist. Nein, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wenn man darüber nachgedacht, was hier steht. Der Jesus selbst war auf der Erde zu der Zeit. Er sprach mit Nikodemus, Auge in Auge, eine Privataudienz. Und doch war er auch der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Kann unser Verstand nicht verstehen. Ja, aber es war so. Im Himmel, da war keine Lücke. Da fehlte nicht jemand. Sondern der ewige Sohn Gottes war im Himmel. Obwohl er zeitgleich Mensch auf dieser Erde war. Gott und Mensch. Wer kann dieses Geheimnis ergründen? Es ist etwas, was der Glaube ja ein bisschen erfasst und gerne glaubt, weil es von Gott kommt und weil wir wissen, dass er wahr redet, dass nichts Falsches bei ihm ist, dass sein Wort wahrhaftig ist und weil er sich groß gemacht hat an unseren Herzen. Und es fällt uns nicht schwer, aber wenn wir mal darüber nachdenken, so versuchen anzukratzen, was das denn eigentlich bedeutet, da wird uns mal klar, wie groß der Herr Jesus ist und war und sein wird, weil er ewig ist. Ja, er war im Himmel und gleichzeitig Mensch auf dieser Erde. Und deswegen, er konnte Zeugnis, er war der Einzige, der aus dem Himmel herabgestiegen ist und auch in den Himmel wieder aufsteigen würde in dieser Art und Weise. Der Einzige, niemand vor ihm, weil niemand war vom Himmel gekommen. Und in der Hinsicht wird er auch der Einzige bleiben. Niemand war vom Himmel gekommen, um in den Himmel wieder aufzusteigen. Niemand außer ihm brachte Botschaft von Gott, vom Vater, aus der Ewigkeit, aus der Ewigkeit. Und das verleiht ja den Versen, die jetzt kommen, auch einfach ihren Ursprung und ihren Wert. Wo kommt das denn überhaupt her, was jetzt kommt? Springen wir mal zu Vers 9. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Und jetzt kommt eigentlich erst die Antwort auf, wie kann dies geschehen? Die geht nämlich los in Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der göttliche Zeuge, wie ich den Herrn Jesus mal nennen möchte, der hatte eine Botschaft mitgebracht vom Himmel. Ewiges Leben für den, der an den glaubt, der an das Kreuz erhöht werden würde. Das war die Botschaft, die der Herr Jesus mitgebracht hat aus dem Haus seines Vaters. Wie Heil und Rettung werden konnte, wie neue Geburt stattfinden konnte, Ja, das steht hier. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Herr Jesus musste der sein, der herabsteigt aus dem Himmel, damit die Liebe Gottes, von der wir auch in der ersten Stunde am Ende noch gesungen haben, offenbar werden konnte zu den Menschen. Und da geht es nämlich in Vers 16 weiter. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der Herr Jesus musste kommen, um erhöht zu werden, um zu bezahlen für meine Schuld und Sünde, für deine Schuld und Sünde. Und nur so konnte die Liebe Gottes zu den Menschen überhaupt offenbar werden. Nur so konnte Gott sich dem Menschen zeigen, wie er sich zeigen wollte, als der, der gibt, wie wir es uns zum Beispiel am Mittwochabend angeguckt haben. Das ging alles nur durch den Herrn Jesus. Er kam aus dem Himmel, er ist herabgestiegen, er wurde auf dieser Erde erhöht, er hat sein Leben gegeben, seine Seele ausgeschüttet in den Tod, so sagt Jesaja, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es wird uns hier zweimal vorgestellt. Einmal aus ewiges Leben, aus der Sicht des Herrn Jesus, der sein Leben gegeben hat, der erhöht wurde, aber auch aus der Sicht Gottes, der das wollte, weil er die Menschen liebt. Es gehört beides zusammen. Und auch wenn wir vielleicht schon lange diesen Weg gehen, schon lange ewiges Leben haben, macht es uns Gott nicht einfach groß. So ist Gott. Wirklich, so ist Gott. Das Beste gegeben, das Schönste, diesen himmlischen Zeugen, seinen eigenen Sohn, der herabgestiegen ist vom Himmel, der auch wieder heraufgestiegen ist. Es war, wenn ich das so sagen darf, es konnte nicht anders sein. Der sündlose Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, wo Gott nichts finden konnte an ihm. Er hat nur bezahlt für andere, nicht für sich selbst. Es blieb gar nichts anderes übrig, als ihn aufzuerwecken, wenn ich das so sagen darf. Da Gott gerecht ist, blieb gar nichts anderes übrig. Seine Auferstehung war die logische Folge, wenn ich das so sagen darf, seines Rufes, es ist vollbracht. Ja, dessen, dass alles erledigt ist, erledigt im Sinne von göttlich geklärt. Da blieb nichts mehr übrig. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde gesungen, auf dem Lamm ruht meine Seele. Und es ruht nicht nur meine Seele darauf, sondern es ruht auch der Wohlgefallen Gottes darauf. In Gänze. Ja, Gott ist völlig befriedigt. Und deswegen ist der Herr Jesus auch aufgestiegen wieder in den Himmel. Wenn wir so diese Verse hier lesen, ich möchte noch mal einfach die zwei Hauptpunkte rausstreichen. Als erstes für uns, die wir den Herrn kennen. Dieses wunderbare Erlösungswerk, ersonnen in der Ewigkeit, ersonnen in der Vorgrundlegung der Welt. Haben wir mal darüber nachgedacht, von den Gläubigen heißt es, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vom Volk Israel heißt es, erwählt von Grundlegung der Welt. Das ist ganz was anderes. Können wir ja mal drüber nachdenken zu Hause, was das bedeutet. Auserwählt vor Grundlegung in der Ewigkeit. Gott hat den Menschen, er hat dich und mich geschaffen, obwohl er wusste, was nötig sein würde, um uns wirklich in Gemeinschaft zu bringen. Es hat mal jemand gesagt, Kind wird man nicht durch Schöpfung, Kind wird man durch Geburt. Und das ist auch das Thema hier. Kinder Gottes, ein Kind Gottes ist wer von Neuem geboren ist. Und Kindschaft kann man nicht verlieren. Möchte niemand falsch verstehen, ich weiß auch von mir selber, dass das, glaube ich, einfach eine Überlegung ist, die in einem Gläubigen nicht vorkommt. Aber möchte sich niemand falsch animiert fühlen, weil es einfach ganz bittere Wege sind. Aber auch das schwärzeste Kind im Sinne eines schwarzen Schafes auf den krummsten Wegen in den größten Lebenstrümmern bleibt ein Kind. Das ist unauflöslich. Niemand auf der Welt. Und deswegen nutzt Gott doch auch dieses wunderbare Beispiel. Wir kennen nichts, wie man eine Kindschaft auflöst. Es ist unmöglich. Die Gene lassen sich so lange zurückverfolgen, die lügen nicht. Selbst wenn man leiblich gestorben ist, kann man immer noch sagen, das war mal ein Kind von dem. Ja, und so sicher ist unser Heil. Haben wir es, ist es unverlierbar. Aber haben wir es, bringt es natürlich auch Dinge mit sich, die uns, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das Nichtleben als Kind, ja, oder als schwarzes Schaf, da liegt kein Segen drauf. Da ist keine Freude bei. Es braucht niemand zu glauben, sich auf dieses dünne Eis begeben zu müssen. Es ist ein Weg der Mühsal. Und für die, die den Herrn noch nicht kennen, ist es nicht so herzengehend. Nikodemus kommt bei Nacht zu dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt nicht, Nikodemus, weißt du was, versuch's doch mal bei Tageslicht. Wenn die anderen dich auch sehen, steht da nicht. Der Herr vielleicht, wir wissen, vielleicht ist er aufgestanden dafür. Möglich ist es, die Schrift schweigt darüber. Eine Privataudienz. Dieser Pharisäer mit dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge. So weit hat der Herr sich herabgelassen. Er hat mit ihm gesprochen. Er ist ihm begegnet in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Mit Worten, die einen Tiefgang haben, die kein Mensch erfinden könnte. In einer Klarheit, klarer könnte man nicht reden. Und doch auch mit einer Liebe im Herzen, die keiner von uns jemals zu jemand anderes haben wird. Er brachte eine Botschaft vom Himmel. Nikodemus, Neugeburt ist nur möglich durch Glauben an den, der auf das Kreuz erhöht werden wird. Und das ist auch gleichzeitig die Absicht von Gott im Himmel, der mich, so sagt der Jesus, gegeben hat. Mich, den geliebten Sohn, gegeben hat. Damit jeder, der an mich glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.